Ich möchte uns dieses Gebet vom David vorlesen, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Vater, und ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt in Detlef auch die Worte fließen lässt, die von dir kommen, dass du durch deinen Geist das bewegst, was du in Bewegung setzen möchtest, hier bei uns in unseren Herzen, in unserem Leben. Segne ihn und segne unser Hören. Amen.
Sie hätten ihn von Anfang an fördern sollen. Aus einer Feder stammen schließlich viele tolle Songs, die heute noch bekannt sind. Stattdessen haben sie ihn zu den Schafen geschickt. Im Grunde genommen ist es unverantwortlich, diesen begabten jungen Mann zum Kleintierhüten abzukommandieren. Was soll er denn da? Aber er war der jüngste und der unbedeutendste der Söhne Isais. Also Schafe hüten war deshalb sein Job. Aber ganz ehrlich, wie soll er denn beim Schafehüten seine Begabung entwickeln und einsetzen? Dort draußen auf den Feldern von Juda, da wird er doch nur weltfremd und zum Eigenbrödler. Da ist niemand weit und breit, der sein Mentor sein könnte, den er sich zum Vorbild nehmen könnte, der ihn formen könnte. Keinen, der ihn auf irgendeine Weise auch immer aufs Leben vorbereiten kann. Aber das stimmt ja gar nicht. Dort draußen, fern von den Einflüssen und Versuchungen der Welt, ging er in die Schule eines anderen, den er nicht sah und doch spürte und den er tief in seinem Herzen auch hörte. Vielleicht hat der junge David ja gespürt, dass er seinem Vater nicht wichtig war. Denn wie gesagt, er war ja nur der Kleinste und Unbedeutendste. Erinnert ihr euch noch an die alte Geschichte, als der alte Prophet Samuel im Auftrag Gottes einen der Söhne Isais zum König salben soll, wird David gar nicht erst gerufen. Hier sind meine Söhne, rief der Vater und zeigte stolz auf 7 stattliche junge Männer, die wie bei einer Musterung in Reihe und Glied aufgebaut waren. Und David? Nicht da, abgeschoben zu den Schafen. Er scheint wirklich nicht so wichtig zu sein, dieser schmächtige, sonnenverbrannte junge Mann. Ob er deshalb vielleicht zu singen angefangen hat? Wollte er so seine verletzte Seele zu Wort kommen lassen? Viele seiner Lieder deuten ja darauf hin, es sind ja Selbstgespräche. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? War eins dieser Selbstgespräche. wie oft David wohl versucht hat, sich seinen Platz in dieser Welt und vor allem in seiner Familie zu erkämpfen. Seine Brüder gingen ja nicht gerade zimperlich mit ihm um. Sicher ist er mehr als einmal fortgejagt worden, wenn er ihren Männergesprächen lauschen wollte. Geh uns aus dem Weg. Das hat er sicher mehr als einmal zu hören bekommen. Doch dort auf den Feldern von Juda, ganz allein, mitten unter seinen Schafen, inmitten der Natur und abseits von all den Chancen und Möglichkeiten, die die anderen hatten, wird David geformt. Ganz leise, unsichtbar, unauffällig und doch nachhaltig. Dort lernt David eine Lektion, die nicht nur zum Kernstück seines größten Hits, sondern auch zum Motto für sein ganzes Leben werden sollte. Der Herr ist mein Hirte. Wenn jemand einen Psalm auswendig kann, dann diesen. Es gibt wohl keinen Text in der Bibel, der bekannter ist als der 23. Psalm. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein zu einem völlig neuen Lebensstil, der davon handelt, in der Gegenwart eines Gottes zu leben, der mehr für uns bereithält, als wir uns jemals vorstellen können. In diesem Psalm geht es um Sicherheit und Geborgenheit. Es geht um Lebenssinn und Hoffnung. Es geht um Freude und Sorglosigkeit, um Zuversicht mitten in einer zerrütteten und unregierbaren Welt. Er handelt davon, dass wir ruhig und gelassen bleiben können, auch dann, wenn alles um uns und in uns zerbricht. Er beschreibt einen so tiefen Frieden, der uns auch dann noch feiern lässt, wenn Feinde, Krankheiten, Sorgen und sogar der eigene Tod schon vor der Tür stehen. Er redet davon, wie sich Zeiten der Krisen in Augenblicke einer tiefen Gotteserfahrung verwandeln können. Dieser Psalm ist randvoll mit Hoffnung, Freude und Liebe. Unzählige Menschen haben sich durch Generationen hindurch von seinen starken Bildern ansprechen lassen, trösten und ermutigen lassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich durch dunkle Täler gehe, bist du bei mir. Du bist bei mir. Bringt das nicht etwas in euch zum Klingen? Du bist bei mir. Hat da David etwas erkannt möglicherweise, was mir und was uns beim Lesen des Psalms bisher entgangen ist und worüber ich mir ganz ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken gemacht habe, wenn ich den Psalm gelesen habe? Möglicherweise hat David sich an etwas erinnert, was Gott dem Mose gesagt hat, damals am brennenden Dornbusch, als dieser ihn nach seinem Namen gefragt hat. Erinnert ihr euch noch? Ich bin der, ich bin da, hat Gott gesagt. Ich bin der, ich bin da. Das ist es doch, was dieser ganze Psalm regelrecht atmet. Ich bin da auf grüner Wiese. Ich bin da am frischen Wasser. Ich bin da am gedeckten Tisch. Ich bin da und führe dich auf rechter Straße. Ich bin sogar da, wenn es durchs dunkle Tal geht. Ich bin da. Und wo immer du bist, was auch immer du tust, ich bin da. Gott heißt nicht nur so, er ist so. Der ganze Psalm atmet Gottes Wesen. Hören wir doch mal rein in die einzelnen Verse. Der Herr ist mein Hirte. Da geht es um eine Beziehung. Mir wird nichts mangeln. Was für eine unglaubliche Zusage. Vertrauen wir ihr? Nicht nur dann, wenn es uns gut geht, sondern auch dann, wenn alles dagegen zu sprechen scheint, er weidet mich auf einer grünen Aue. Was für ein schönes Bild der Ruhe und des Friedens. Er führt mich zu frischem Wasser, da klingt es doch durch, kommt und trinkt umsonst. Er erquickt meine Seele, er stellt sie wieder her und richtet sie wieder auf, das ist so wichtig. Nicht umsonst gibt es ein Institut für seelische Gesundheit. Unsere Seele, das sind zutiefst wir selbst. Er führet mich auf rechter Straße. Das heißt, er kennt den Weg und er leitet mich. Er weiß, wo es hingeht, um seines Namens willen, weil er das so will. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, selbst dort bin ich nicht allein. Klingt da nicht Psalm 139 durch? Denn du bist bei mir. Seine Treue ist groß. Dein Stecken und Stab trösten mich. Barmherzigkeit. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, selbst dort. Du salbst mein Haupt mit Öl. Wir sind von Gott gesalbte Menschen. Und schenkst mir ein. Bei ihm ist die Fülle. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist der volle Segen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Brauchen wir mehr Hoffnung bis in Ewigkeit. In diesem Psalm, in diesem Lied Davids schaut er uns fröhlich an und flüstert uns zu, der Herr ist auch dein Hirte, dir wird nichts mangeln. David schrieb den Psalm nicht, um uns daran zu erinnern, wie sehr wir Ruheplätze und Orte brauchen, an denen wir neu motiviert werden und neue Kräfte bekommen. Er hat den Psalm auch nicht geschrieben, um uns neu vor Augen zu halten, wie oft wir durch dunkle Täler müssen und Angst haben. Er braucht uns auch nicht an unsere Schuld zu erinnern. Er schrieb diesen Psalm, um uns diese eine Botschaft zu überbringen, die wir schon so oft gehört haben, die aber immer noch unbegreiflich ist. Gott ist der Hirte, der dein Leben für dich und mit dir in die Hand nimmt, der da ist, wenn du dich nicht mehr auskennst, der dir neue Kraft gibt, wenn dich die Kinder wieder einmal aussaugen, der dir Ruhe verschafft, wenn du den Brief vom Finanzamt öffnest. Von der ersten bis zur letzten Zeile ist der Psalm eine einzige Einladung zu vertrauen, dem Gott zu vertrauen, der wie ein Hirte für mich sorgen will. Einer, der den 23. Psalm voll und ganz lebte, war Jesus. Jeden Augenblick seines Lebens lebte er in dem festen Bewusstsein, dass Gott als sein guter Hirte bei ihm war. Sein Leben war gekennzeichnet von harten Strapazen und Schwierigkeiten. Aber er fand immer wieder Augenblicke, in denen er wieder zur Ruhe fand. Mitten in seinem oft so zerrissenen Alltag fand er die saftigen Wiesen und frischen Quellen, die sein Vater ihm zeigte. Er hatte kein eigenes Haus, keinen Grundbesitz und kein Sparbuch trug seinen Namen. Und doch wird man beim Lesen der Evangelien den Eindruck nicht los, dass er ein durch und durch zufriedener Mensch war. Er spürte die Gegenwart seines Hirten. Und das war alles, was er brauchte. In Kleinigkeiten wie einem Spatzen oder einer Blume auf dem Feld entdeckte Jesus die Fürsorge Gottes. Er wusste ganz genau, wenn Gott sich um diese einfachen Dinge so sehr kümmert, warum sollte er sich da Sorgen machen? Sein Hirte würde für ihn sorgen. So kam es, dass sein Becher übervoll und überquoll mit Freude und Hoffnung. Und wenn er andere Menschen traf, dann hatte er ganz viel an sie weiterzugeben. Auf Hochzeiten, bei Begegnungen am Brunnen oder mitten auf einer staubigen Landstraße sorgte er dafür, dass auch die Becher der anderen überliefen. Selbst im Tal des Todes am Kreuz hielt Jesus sich an seinem Hirten fest. Auch dann, als der Vater weder zu sehen noch zu spüren war, gab er nicht auf. Und weil er treu blieb und den Weg weiterging, können wir es für uns heute in Anspruch nehmen, dass Gott auch unser guter Hirte ist. Der Herr ist dein Hirte. Wie wäre es, wenn dieser Psalm für dich mehr und mehr zu einem Lebensstil wird? Wenn du jeden Moment deines Lebens spüren würdest, dass der gute Hirte in deiner Nähe ist, was würde sich verändern? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn Psalm 23 zu deinem Lebensstil werden würde? Wie würden sich deine Ängste, dein Vertrauen, dein Gehorsam Gott gegenüber, deine Freiheiten und alle anderen Bereiche deines Lebens verändern? Wir brauchen jemanden, der uns hilft, die Quellen und das saftige Grün im Leben zu finden, um den Kopf klar und das Herz sauber zu bekommen. Jemanden, der uns an die Hand nimmt, wenn es um uns herum dunkel wird. Jemand, der auch da ist, wenn wir versagt haben oder wenn wir verletzt worden sind. Jemand, der uns hilft, am Montagmorgen motiviert und sorglos in die Woche zu gehen. Jemand, der dabei ist, wenn es darum geht, schwierige Gespräche zu führen. Jemand, der mit dir zum Arzt geht, um die Diagnose abzuholen. Jemand, der zu dir steht, wenn deine Kraft langsam nachlässt und du merkst, dass dein letzter Lebensabschnitt begonnen hat. Jemand, der mit unseren Kindern geht, wenn sie ihr eigenes Leben führen. Jemand, der dich auch dann noch in den Arm nimmt, wenn du wieder einmal Mist gebaut hast. Der Herr ist mein Hirte. In diesem Psalm gebraucht David insgesamt 96 Worte, um die ersten 5 zu erklären. Um nichts anderes geht es hier. Mit jedem Wort will er unsere Konzentration auf Gott richten. Mit jedem Satz sagt er, er ist der gute Hirte. Er, der Herr, nicht irgendeine nebulöse Fantasiegestalt, nicht irgendein Gott, der nur durch die Tradition besteht. Nicht bloß ein frommer Gedanke, eine religiöse Lehre oder ein psychologischer Trick, sondern er, der lebendige Herr und Gott. Im Hebräischen steht, Jahwe ist mein Hirte. Jahwe bedeutet, ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin der, ich bin da. Das heißt, ich bin der Gott, der schon immer da war und der immer sein wird. Nichts und niemand hat mich geschaffen. Ich bin nicht von der Welt abhängig, denn ich habe sie gemacht. Ich verändere mich nie. Die Liebe, die Kraft, die Heiligkeit, all das, was ich einmal hatte, habe ich immer noch. Die Naturgesetze wurden von mir erlassen. Ich bin ohne Ursprung und habe kein Ende. Ich bin, der ich bin. Und ich werde immer so sein. Meine Kraft wird nie nachlassen. Meine Heiligkeit wird niemals dunkle Flecken bekommen. Meine Liebe wird nie erkalten. Ich bin der, ich bin da. Ich bin Jahwe. Ist das nicht genau der Hirte, den wir brauchen? Ein Hirte, der völlig unabhängig und frei ist, dem nicht das Wetter zu schaffen macht, der vielmehr das Wetter schafft. Der nicht irgendwelchen Naturgesetzen gehorchen muss, sondern sie erlässt. Ein Hirte, der vor Kraft, Heiligkeit und Liebe nur so strotzt, der mit einem Wort ein Universum schaffen und ein Meer teilen kann. Diese Übersetzung ergänzt die Bedeutung Gottes nur noch und macht sie zu einer wunderschönen Botschaft. Ich bin für euch da. Ich bin für dich da. Seine Stärke, seine Schönheit und seine Liebe behält er nicht für sich, sondern er ist für uns da. Das hat er bereits in seinem Namen angelegt. Das heißt, Gott ist nicht einfach so oder ist einfach so. Wir müssen ihn nicht erst davon überzeugen, dass wir es verdient haben, dass er für uns da ist, sondern so ist Gott. Das steckt ganz tief in ihm drin. Das gehört zu seinem Wesen und zu seiner Persönlichkeit. Gott ist der Gott, der für dich da ist. Der gute Hirte, der Gott, den wir brauchen. Der Gott, der über unfassbare Größe verfügt und der doch ganz persönlich an jedem Einzelnen interessiert ist. Ein Gott, der weiß, wie es am Rande des Universums ausschaut und der gleichzeitig weiß, wie es in dir aussieht. Ein Gott, der die tiefsten Geheimnisse des Lebens genauso kennt wie deine geheimsten Wünsche. Ein Gott, der die Welt versteht und der dich versteht. David bringt es für uns alle auf den Punkt. Der Herr ist mein Hirte. David weiht uns hier in eins der größten Geheimnisse des Lebens ein. Er zeigt uns, wo wir echtes und tiefes Lebensglück finden. Viele Menschen denken, dass sie dann glücklich sind, wenn sie viele materielle Dinge besitzen. So kann man das Wort "mir wird nichts mangeln" auch verstehen und übersetzen. Geld, ein neues Auto, schicke Fernreisen, kostbare Bücher. Andere finden ihr Glück in Beziehungen, in Freunden, in Familie oder Kinder. Und das stimmt ja auch. Irgendwann steht dann das neue Auto vor der Tür und wir sind glücklich. Irgendwann sitzen wir im Flugzeug und freuen uns. Wir schauen unsere Kinder an und freuen uns über sie, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Denn nach ein paar Wochen ist der Neuwagengeruch verflogen und die ersten Schrammen tauchen auf. Irgendwann sitzen wir wieder im Flugzeug, aber diesmal ist es der Rückflug. Und Kinder sind auch nicht immer die reinsten Glücksspender. Und dann auf zu neuen Ufern. Einfach etwas Neues ausprobieren, wieder etwas Neues, den Wagen verkaufen und einen neuen anschaffen, den Job kündigen und in die Karibik ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr Philipp Keller kennt. Philipp Keller ist ein Theologe, der in seinem früheren Leben oder vielleicht auch immer noch vom Beruf Hirte war. Er schrieb vor einigen Jahren ein Buch, in dem er seine Erfahrungen als Hirte weitergab und dabei immer wieder Parallelen zum Psalm 23 zog. In diesem Buch beschreibt er auch ein Schaf, dem seine Unzufriedenheit zum Verhängnis wurde. Er schreibt: "Es war eins der schönsten Schafe, das ich je besessen hatte. Es war in bester Verfassung und hatte ein Prachtfell. Aber trotz dieser attraktiven Merkmale hatte es eine große Macke. Es war unruhig, unzufrieden, ein Ausbrecher. Auf welchem Feld auch immer die Herde graste, dieses Schaf suchte den ganzen Zaun nach Schlupflöchern ab, durch die es hindurch konnte, um auf der anderen Seite zu grasen. Es war einfach unzufrieden mit den Dingen, so wie sie waren. Oft, wenn es sich wieder einmal durch den Zaun gegraben hatte, graste es schließlich auf einer kahlen, braunen, von der Sonne ausgeblichenen Weide. Es war ein Schaf, das trotz aller Bemühungen, ihm die beste Pflege zu geben, dennoch etwas anderes wollte. Es war nicht wie jenes Schaf, das sagte: Der Herr ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel leiden. Erkennt ihr euch wieder? Ich mich schon. Wie oft sind wir davon überzeugt, dass nicht Gott unsere Bedürfnisse stillt, sondern dass wir das schon selbst in die Hand nehmen müssen? Wie oft brechen wir aus und hoffen, unser Glück in materiellen oder sinnlichen Dingen zu finden? Wie oft suchen wir, durchbrechen Zäune und schlagen uns durch auf fremde Weiden, auf denen wir nichts verloren haben? Wir suchen den Kick, die Befriedigung, das Glück. Wir kaufen uns Sachen, die wir gar nicht brauchen. begehen Wege, ohne sie mit Gott abzusprechen und machen ihm am Ende vielleicht sogar noch Vorwürfe, wenn wir hoffnungslos verschuldet, emotional verletzt oder in einer Sackgasse angekommen sind. Wir sind unzufrieden, weil wir unser Glück hinter dem Zaun suchen, anstatt bei Gott. Weil wir uns irgendwie nicht vorstellen können, dass er tatsächlich alle unsere Sehnsüchte stillen kann. Hinzu kommt, dass wir eine weitere Eigenschaft von Schafen haben. Wir sind unglaublich vergesslich. Wir stehen vor unserem leeren Kühlschrank und fragen wir uns, wie wir über die Runden kommen sollen und haben ganz vergessen, dass unser Hirte in der Lage war, 5000 Menschen mit ein paar Broten und ein paar Fischen satt zu bekommen. Wir schauen uns sorgenvoll unsere Kontoauszüge an und sehen dort nur Mangel, weil wir vergessen haben, was unser Hirte einmal gesagt hat. Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Um den Rest werde ich mich kümmern. Wir haben Angst um die Zukunft unserer Kinder, weil wir vergessen haben, dass unser guter Hirte mitten im Sturm über Wasser gehen kann. Wir haben das Gefühl, im Leben etwas zu verpassen oder zu kurz zu kommen, weil wir vergessen haben, dass Jesus einmal gesagt hat, ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Wir wissen nicht, ob wir eines Tages wirklich vor dem Thron Gottes bestehen können und haben vergessen, dass unser Richter genau deswegen gekreuzigt wurde. Wir sind unzufrieden und meinen, alles Mögliche würde uns fehlen, weil wir vergessen haben, dass wir schon alles haben, was wir brauchen. Wir sind Kinder Gottes, seine Söhne und Töchter. Unser Vater wird für uns sorgen, weil er der gute Hirte ist. Jahweh, der Gott, der für uns da ist. Zur Zeit Davids haben die Menschen das Bild vom guten Hirten in einer ganz anderen Tiefe verstanden als wir heute. Israel war damals ein sehr karges Land. Es gab mehr Wüsten und trockene Landschaften als alles andere. Eine frische, saftige Weide war nicht selbstverständlich, denn dafür war der Hirte zuständig. Es war seine Aufgabe, die Quellen zu finden, das Wasser auf das Land zu leiten, die Steine wegzuräumen, die Dornbüsche zu verbrennen und auf diese Weise das Land fruchtbar zu machen. Eine saftige Wiese war kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit eines Hirten. Gott hat unsere Weide noch viel härter bearbeitet. Wir haben mit seinen durchbohrten Händen schuf Jesus für uns einen Weidegrund und für unsere Seelen. Er redete das Dorngestrüpp der sicheren Verdammnis, Er hob die mächtigen Felsbrocken unserer Sünde auf seine Schultern und warf sie ins Meer. Er säte das Gras der Gnade und legte Teiche der Liebe Gottes an. Wir haben einen starken, mächtigen Gott, der uns hört. Und egal wie es uns geht und was wir sind, wir haben die Liebe in Person auf unserer Seite. Seinen Heiligen Geist in uns und die Ewigkeit in seiner Gegenwart vor uns. Wenn du zu diesem Hirten gehörst, dann bist du ein Mensch, der frei von seiner Sünde ist. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus, dabei ist in der Tat jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden, was er hat. Und selbst wenn du im Augenblick in einer verfahrenen Situation steckst und feststellst, dass der Boden unter dir unglaublich trocken und fruchtlos ist, dann brauchst du nicht zu verzweifeln, sondern du kannst deinen Blick erheben und fragen, okay Herr, wohin gehen wir jetzt? Zeigst du mir die nächste saftige Weide, weil er der gute Hirte ist. Amen.